Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Rotes Wien. So wird die Stadt in der Zeit zwischen 1919 und 1934 bezeichnet, als die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs an der Macht war. In der Zeit entstanden viele soziale Wohnbauprojekte, um der Bevölkerung menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. Also hell, trocken, mit Wasserleitung und Toiletten. Eines dieser Projekte war der Karl-Marx-Hof, ein Musterbeispiel eines monumentalen Superblocks. Der bietet heute noch etwa 5000 Menschen bezahlbaren Wohnraum. Peter Meisenberg hat eine Führung besucht, sich die besondere Architektur des Baus angeschaut und natürlich mit vielen Anwohnern gesprochen.
Kommt man in Wien-Heiligenstadt aus der U-Bahn auf den Busbahnhof, scheint auf den ersten Blick alles so wie bei den übrigen großstädtischen Endhaltestellen. Menschengewusel, abfahrende Busse, Autoverkehr. Erst beim zweiten Blick wird man gewahr, dass sich auf der anderen Straßenseite hinter einer Baumallee wie ein riesiger Fels ein mächtiges Gebäude erhebt. Eine Reihe massiver roter Türme überragt eine sechsstöckige gelbe Hausfront. Man glaubt sich einer Trutzburg gegenüber und steht vorm Karl-Marx-Hof, dem größten Gemeindebau der Welt, einer im Jahr 1929 errichteten Wohnanlage für 5.500 Menschen. Doch durchschreitet man einen der imposanten bogenförmigen Durchgänge unter den mit Fahnenmasten bewehrten Türmen und gelangt in den Innenhof des Gebäudekomplexes, findet man sich in einer Parkidylle mit weiten Rasenflächen, gepflegten Rabatten und altem Baumbestand wieder.
Also genau genommen ist das nicht der Innenhof, sondern ein Ehrenhof. Es ist nämlich eine Schlossarchitektur hier.
Werner Bauer teilt sich mit seiner Frau Lilly das Kuratorenamt des Museums Waschsalon im Karl-Marx-Hof, das die Geschichte des bald 100-jährigen Baus bewahrt und aufarbeitet.
Das ist praktisch der Ehrenhof hier mit einem Denkmal, so wie es gehört, und der Hauptfassade. Und der Karl-Marx-Hof erstreckt sich dann links und rechts von uns, statt einwärts und statt auswärts, jeweils noch zwei Innenhöfe, und insgesamt ist die Anlage über 1 Kilometer lang, und das ist natürlich hier parkartig gestaltet und mittlerweile auch so etwas wie eine Naherholungszone. Ursprünglich war es eigentlich eher so ein Aufmarschgebiet.
Ich denke, es war immer auch ein bisschen Provokation, vor allem zum Zeitpunkt der Erbauung des Karl-Marx-Hofs hieß er ja nur der Riesenbau an der Heiligenstädter Straße.
Es war das Vorzeigeobjekt der seit 1919 in Wien herrschenden Sozialdemokraten. Mit ihrer Wohnungsbaupolitik wollten sie die allgemeine und besonders die Arbeiterschaft treffende Wohnungsnot bekämpfen. Mehr als 90% der Wohnungen verfügten damals weder über einen WC noch über fließendes Wasser. Und mehr als die Hälfte der Arbeiter hatten noch nicht einmal ein eigenes Bett, waren sogenannte Schlafgänger.
Und da gab es dann eine große Medienkampagne von den Christlich-Sozialen, das heißt dem politischen Mitbewerber, wenn man so möchte, gegen diesen Bau. Und ich denke, als Reaktion auch auf diese Medien- und Hetzkampagne hat dann die Gemeindeverwaltung durchaus beschlossen, diesen Bau nach Karl Marx zu benennen, Karl-Marx-Hof.
Die Sozialdemokratie hat hier sehr große, wichtige Veranstaltungen noch durchgeführt. Also das war natürlich geeignet, hier konnte man viele Leute versammeln. Und es hat natürlich auch einen wunderbaren Rahmen abgegeben mit diesen herausgehobenen Fahnentürmen und den Fahnenstangen und so weiter. War das natürlich ein sehr pathetisch aufgeladener Ort auch. Man wollte natürlich hier auch ein Gegengewicht zum imperialen Wien schaffen und natürlich zeigen durch diese sehr herausgehobene, prachtvolle Architektur, dass man mittlerweile die Macht errungen hat. Und dieser Karl-Marx-Hof, der insgesamt mehr als 1 Kilometer und ist praktisch damit noch größer als eigentlich das Schloss Schönbrunn. Und das war natürlich schon auch sehr symbolisch aufgeladen.
Die Historie des der Gemeindebauten in Österreich ist natürlich riesengroß. Und dass der Karl-Marx-Hof was ganz Besonderes ist, weil er weltweit bekannt ist, spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn Sie sich umschauen, es ist wunderschön hier. Mit den großen Parkanlagen, fast jede Wohnung hat einen Balkon, zumindest auf der Innenseite. Aber man hat es wirklich wunderschön, dass ich innerhalb von Wien woanders hinziehen würde, wieder in eine Wohnung. Nein, weil meine Mutter mir die Wohnung übergeben hat, ich mich hier wohlfühle. Und Ja, es ist meine Heimat.
Andrea ist über 70 und hat ihr Leben lang im Karl-Marx-Hof gelebt.
Also meine Mutter hatte meine Gemeindewohnung angesucht und hat aufgrund dessen, dass sie ein Parteibuch der Sozialistischen Partei gehabt hat, eine Gemeindebauwohnung zugewiesen bekommen und sie ist mit 4 Kindern alleinerziehend hier eingezogen.
Damals wie heute musste man eine Bedürftigkeit nachweisen. Und natürlich gab es schon von Anfang an so diese Unterstellung, dass hier nur Sozialdemokraten eine Wohnung bekommen würden.
Diese Kritik am österreichischen Gemeindebau ist nicht verstummt. Wer einmal in einer Gemeindebauwohnung sitzt, lautet sie, wird sie nicht nur nie verlassen, er wird auch versuchen, sie sozusagen an die Kinder und Kindeskinder weiter zu vererben. Um das möglichst zu verhindern, hat man bestimmte Kriterien für die Wohnungsvergabe eingeführt.
Es haben etwa 75% aller Wienerinnen und Wiener Anspruch darauf, da drinnen zu wohnen.
Die SPÖ-Politikerin Waltraud Karner-Kremser ist im derzeitigen Wiener Gemeinderat und dort als Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen und Wohnbau zuständig für den von der Gemeinde geförderten Wohnraum.
Da gibt es ein paar Vergabekriterien, die beginnen damit, dass man 18 Jahre alt sein muss, dass man die letzten 2 Jahre mindestens seinen Hauptwohnsitz in Wien haben muss, dass in der Regel ein Wohnbedarf da sein muss und es gibt eine Grenze, was man verdienen darf. Und zwar wird Sie das jetzt überraschen, weil die ist relativ hoch, nämlich ein Netto-Monatseinkommen von 3.810 Euro für eine Person. Da könnten wir jetzt sagen, ja, das ist ja jetzt wirklich ein relativ hohes Einkommen und das wollen wir auch so, weil wir sagen, in Wien legen wir unglaublich viel Wert auf einen sozialen Frieden und das gelingt uns nur mit einer sozialen Durchmischung. Und wir sagen auch immer sehr salopp, in Wien erkennt man nicht an der Wohnadresse, was jemand verdient.
Das ist am besten. Ich habe so viele Nachbarn. Sie sind eigentlich sehr gut, sehr nett. Und manche sind früher nicht. Sie waren nicht so gut, aber ich habe immer gelacht. Und dann, sie haben gerade mit mir sehr gut und dann sehr nett auch.
Die Iranerin Sami lebt mit ihrem Mann und ihren schulpflichtigen Kindern im Karl-Marx-Hof, dessen bauliche Konzeption besonders die Struktur der beiden rechts und links an den mittleren Ehrenhof angegliederten, von 4 Seiten mit Wohnhäusern umbauten Innenhöfen mit großen Rasenflächen, vielen Sitzbänken und zahlreichen Kinderspielplätzen kommt auch Sami, die erst seit 7 Jahren in Österreich lebt, entgegen.
Wir befinden uns jetzt hier im Hof Nummer 3 und das, was typisch für den Wiener kommunalen Wohnbau ist und was es auch etwas unterscheidet von sozialem Wohnbau in Deutschland, ist so diese typische Randbebauung, wo ein Grundstück eben am Rand bebaut wird. Man hat diese Randbebauungsmodelle deswegen gewählt, weil man hier auch eine Ruhezone für die Bewohnerinnen und Bewohner schaffen wollte.
Eines der Grundprinzipien ist eben diese Verbindung aus Schlossarchitektur und dieser Hofarchitektur, die sich eigentlich orientiert an Klosteranlagen. Und alle Zugänge eigentlich zu den Stiegen sind immer von innen her, sodass also auch die Eltern unbesorgt ihre Kinder eben hier ins Freie entlassen konnten zum Spiel, ohne Angst zu haben, dass sie auf der Straße landen.
Das war so das Grundprinzip, dass man eben diese Gemeindebauten dann in Stiegen unterteilt hat und pro Stiege hat man dann nur noch auf jedem Stockwerk 3 bis 4 Wohnungen untergebracht, ja, sodass das Ganze auch ein bisschen kleinteiliger und übersichtlicher wird.
Stiege nennt man in Österreich nicht nur die Treppe, sondern meint damit auch das Stiegenhaus, also ein Wohnhaus. Insgesamt 100 gibt es davon im Karl-Marx-Hof.
Hier gibt es zwischen dem ersten und dem zweiten Hof und zwischen dem dritten und dem vierten Hof gibt es jeweils eine kurze Stichstraße als Durchfahrtsmöglichkeit. Und hier sind dann jeweils die wichtigsten dieser vielen Infrastruktureinrichtungen oder Folgeeinrichtungen, die es hier gab, vorhanden. Auf der einen Seite ein Kindergarten und auf der anderen Seite der Waschsalon. Kindergärten waren natürlich sehr wichtig, weil man wollte nicht nur jetzt den Frauen auch die Möglichkeit geben, einen Beruf auszuüben und sie dadurch von der reinen Kinderobsorge zu befreien, sondern man wollte vor allem auch die Kinder sehr früh einer fortschrittlichen, modernen Erziehung, meistens nach Montessori-Prinzipien ausgestaltet, zuführen. Das heißt, die Möglichkeit bestand also ab 3 Jahren, dass man die Kinder in den Kindergarten gibt, damals schon. Das waren Ganztagskindergärten.
Ich habe 3 Kinder. 2 sind da gegangen und eine unterhalb. Also da gibt es ja noch eine unten, eine Station weiter halt von mir. Aber ich bin zufrieden. Da ist auch ein Hort, nicht nur Kindergarten. Von oben kommen die Kinder von der Schule Grinzing und dann sind sie halt nachmittags da betreut. Kindergarten eine Seite Hort.
Die Kinder von Irena, die seit 1992 im Karl-Marx-Hof lebt, sind inzwischen erwachsen. Jetzt gehen ihre Enkel in den angegliederten Hort. Gegenüber den beiden zweistöckigen Gebäuden, die Hort und Kindergarten beherbergen, befinden sich ebenso große und ähnlich gestaltete Komplexe, in denen sich die berühmten Waschsalons des Karl-Marx-Hofs befinden. Sie sind immer noch in Betrieb.
Die Waschräume nutzt man, ja. Also jahrelang habe ich benutzt. Jetzt habe ich seit ein paar Jahren Trockner. Die anderen Leute kommen von den anderen Stiegen, aber es wird benutzt. Viele Leute waschen, die keine Waschmaschine haben oder gibt es größere Waschmaschinen und Trockner.
Im Erdgeschoss konnten die Bewohner und Bewohnerinnen ihre eigene Wäsche waschen, beziehungsweise waren es nur die Bewohnerinnen, weil nur Frauen da Zutritt hatten damals. Und im Obergeschoss gab es dann eine Räumlichkeit mit Brause- und Wannenbäder, weil die Wohnungen in der Ersten Republik zwar mit allem, was man brauchte, ausgestattet waren, aber nicht mit eigenen Bädern. Also es gab natürlich fließendes Wasser und Toiletten in den Wohnungen, aber keine eigenen Bäder, weil gebadet oder geduscht hat man dann hier.
Die Etagen mit den Bädern gibt es heute nicht mehr, beziehungsweise in einer von ihnen befinden sich jetzt die Räumlichkeiten des von Lilli und Werner Bauer kuratierten Karl-Marx-Hof-Museums Waschsalon. Die andere steht leer. Mithilfe eines günstigen Kredits konnten die Bewohner in den 1950er Jahren Nasszellen in die geräumigen Küchen ihrer Wohnungen einbauen lassen. Allerdings sind und waren die ursprünglich fast 1300 Wohnungen relativ klein. Im Schnitt ist kaum eine größer als 60 Quadratmeter. Darum werden die Waschsalons immer noch häufig frequentiert.
Die Mieterinnen und Mieter haben hier regelmäßig ihren Waschtag. Sie brauchen einen Termin dafür und sie haben einen kleinen Chip. Und wenn sie den Termin haben, kommen sie mit dem Chip hinein. In diesen Kabinen verbergen sich jeweils eine große Waschmaschine und auch ein großer Trockner. Also in der Ersten Republik gab es diese Kabinen nicht. Da standen eben die Waschmaschinen in diesem großen Raum frei herum. Die männlichen Ingenieure haben sich das so ausgedacht, dass es der Hausfrau möglich sein sollte, die Wäsche von 4 Personen und 4 Wochen innerhalb von 4 Stunden gewaschen, getrocknet und gebügelt zurück in die Wohnung zu bekommen. Was grundsätzlich auch möglich war.
Doch setzten das enge Zeitfenster und die strenge Kontrolle der Waschinspektoren die Frauen unter Druck, wie viele Zeitzeuginnen berichteten. Hausarbeit war damals auch in sozialdemokratisch aufgeklärten Familien allein Frauensache. Damit fiel ein Schatten auf die gute Absicht, die hinter den vielen übrigen Gemeinschaftseinrichtungen im Karl-Marx-Hof stand. Denn neben Waschsalons und den Kindergärten gab es Jugendheime, Bibliotheken, eine Mütterberatungsstelle, eine Krankenstelle mit Ambulatorium, eine Zahnklinik mit angeschlossener Zahnpflegeberatung und diverse Gemeinschaftsräume für Versammlungen und Vorträge. All diese Gemeinschaftseinrichtungen sollten nicht nur der Befriedigung individueller Bedürfnisse der Bewohner dienen, sie sollten im Roten, das heißt von den Sozialdemokraten von 1919 bis 1934 regierten Wien, gleichzeitig auch die Gemeinschaft fördern und zum Gemeinsinn erziehen. Dafür stand die lebensgroße Bronzeskulptur in der Mitte des Ehrenhofs.
Das ist der sogenannte Sämann, also von Aussehen. Und das ist ein bisschen ein seltsames Symbol. Es steht natürlich für den, der die Saat für eine neue Gesellschaft aussieht. Es ging natürlich dem Roten Wien auch immer darum, jetzt nicht nur eine bessere, sondern eine neue Gesellschaft zu errichten. Man wollte eine Gesellschaft, neue Gesellschaft mit neuen Menschen, politisch aufgeklärten, gebildeten und körperlich möglichst gesunden Menschen.
Allerdings gab es bereits unter den Zeitgenossen in den 1920er Jahren Kritik am ideellen Konzept des österreichischen Gemeindebaus im Allgemeinen und am Karl-Marx-Hof insbesondere. Lässt sich durch die vielen mitunter streng reglementierten Gemeinschaftseinrichtungen tatsächlich ein Gemeinschaftsgefühl der Bewohner herstellen? Gunther, über 70 und seit mehr als 20 Jahren Bewohner des Karl-Marx-Hofs, ist auch heute verhalten optimistisch, was die Ideale der Gemeinschaft und des Gemeinsinns betrifft.
Naja, das weiß ich nicht. Bei den unmittelbaren Nachbarn ja vielleicht, ansonsten sind natürlich viele Ausländer hier, die sitzen schon oft hier gemeinsam. Aber ob das so ist wie früher, weiß ich nicht. Wobei man nicht weiß, ob das nicht auch ein bisschen glorifiziert wird. Na sicher ist das Ganze so konzipiert. Das macht man halt wieder mit kleinen Plätzchen, ein paar Bäume setzen, irgendwo einen Asphalt wegräumen. Also das, was die vor 80 Jahren gemacht haben, machen sie halt wieder.
Wohnen ist ja heute ein globales Spekulationsgeschäft. Banken, Fonds, Versicherungen investieren in Wohnraum und möchten dort möglichst viel Geld verdienen.
SPÖ-Stadträtin Waltraud Karner-Kremser.
Und in Wien sind wir immer einen anderen Weg gegangen. Wir haben nicht so wie in München vor einigen Jahren oder in anderen Städten Wohnraum verkauft, sondern der ist immer als, ich sage das jetzt so salopp, als Erbgut der Stadt geblieben. Nachdem die Sozialdemokratie seit mehr als 100 Jahren, also natürlich durchbrochen von den beiden Faschismen, in dieser Stadt regiert, haben wir immer unsere Hand schützend darüber gehalten und es als ein Grundrecht angesehen. Es ist keine Handelsware, es ist ein Grundrecht.
Peter Meisenberg war auf dem Karl-Marx-Hof in Wien. Ein Beispiel dafür, wie sozialer Wohnungsbau funktionieren kann.